Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 25. März 2024. Macht euch keine Sorgen, bald ist Ostern, das Fest der Auferstehung, der Wiedergewinnung aller Lebenskräfte. Man darf nie verzagen, irgendwann ist immer wieder Ostern. Was mich irritiert, ist das Adjektiv pro-europäisch. Ich habe das gelesen im Zusammenhang jetzt wieder mit den Präsidentschaftswahlen in der Slowakei. Da sei ein pro-europäischer Kandidat vorne gegenüber der fürchterlichen, natürlich populistischen Regierung des Ministerpräsidenten Fico. Pro-europäisch, damit ist gemeint pro-EU, pro-Brüssel. Und hier muss ich entschieden mein Veto einlegen. Ich bin auch ein Pro-Europäer, aber ich sage, ein guter Europäer ist kritisch gegenüber der Europäischen Union, denn die Europäische Union ist in ihrer ganzen bürokratischen Pracht- und Machtentfaltung auch etwas zutiefst Uneuropäisches, denn man versucht doch aus Brüssel heraus diese wunderbare Vielfalt Europas da immer wieder über einen Leisten zu schlagen, gewissermaßen in eine Schublade da hineinzudrücken, zu unifizieren, einen Einheitsbrei da gewissermaßen auszuwalzen und auszurollen. Und ich bin auch ein Pro-Europäer, aber ich bin ein Verfechter der europäischen Vielfalt und eben nicht der bürokratischen Einfalt. Also passen Sie auf, wenn Sie das Wort pro-europäisch hören. Das ist auch so ein Gutmenschen, so ein Betrügerwort. Damit versucht man, den anderen schon in eine schiefe Ecke hineinzudrücken. Ah, Sie sind gegen Europa, Sie sind so ein Anti-Europäer. Nein, im Gegenteil. Ich bin ein glühender Pro-Europäer. Aber eben, weil ich Europäer bin, auch skeptisch, kritisch gegenüber der menschengemachten Europäischen Union. Ich bin übrigens kein metaphysischer Gegner, gewissermaßen kein ideologisch motivierter Gegner da gegenüber der Europäischen Union. Ich sage einfach, das ist eine ja menschengemachte Konstruktion und leider, wie so vieles, was der Mensch anpackt, auch mit Irrtümern behaftet. Und über diese Irrtümer muss man reden und eben nicht mit dieser moralisierenden Tendenz der Pro-Europäer. Also seien Sie da wachsam, was Sie natürlich sowieso sind. Terror in Moskau, das ist eine ganz fürchterliche Geschichte, die wir da bereits am Freitagabend miterleben mussten. Es kursierten Bilder, Filmaufnahmen aus dem Innern dieser Konzerthalle in der Nähe von Moskau. Und das ist schon eine grauenhafte Attacke, die da stattgefunden hat, mit weit über 100 Toten, und es hätte noch viel mehr werden können. Die Täter, die Terroristen versuchten bzw. haben es gemacht, haben diesen Gebäudekomplex im Grunde eingeäschert, haben Brände gelegt, und es waren, glaube ich, insgesamt etwa 6.000 Leute oder über 6.000 Leute dort zugegen, auch ganz junge. Es gab noch einen Tanzwettbewerb für Kinder. Also eine abgefeimte, fürchterliche Tat, die da stattgefunden hat. Und was mich beelendet, ist nun natürlich die Propagandaschlacht, die da entbrannt ist, vor allem auch in unseren Medien. Ich glaube, am extremsten ist da die Neue Zürcher Zeitung. Also da ist die Tonalität nun wirklich entgleist, noch in der Berichterstattung von heute, wie man versucht, diese Terrorattacke da auch in Anschlag zu bringen gegen den Kreml-Herrscher, gegen Putin, um ihn da wieder im allerschlechtesten Licht dastehen zu lassen. Also der Wille, nun diese grässliche Tat hier sozusagen in Dienst zu nehmen, in die allgemeine Berichterstattung, in die Tendenz da unserer medialen, ja, man kann das nicht anders bezeichnen als Propaganda, das ist für mich ein Ablöscher, wie das heute Morgen da stattfindet. Und da lobe ich doch positiv zum Beispiel einen Bericht, den ich am Morgen in der Welt gelesen habe, die ja nun wirklich auch nicht verdächtigt werden kann, irgendwelche Sympathien für den Kreml zu hegen. Da hat ein Pavel Lokshin doch, der sehr, sehr kritisch immer schreibt über Russland, er hat hier doch sich durchgerungen zur Feststellung, beziehungsweise er hat das einfach hier berichtet, dass die Rede, die Ansprache, die der russische Präsident gehalten habe, dass dort bemerkenswerte Töne zu hören gewesen seien. Erstens habe er sich da nicht in diesen drastischen Schuldzuweisungen verloren, wie das zum Teil fast der Eindruck entstehen könnte. Natürlich versuchen die Russen hier etwas eine Verbindung herzustellen zur Ukraine. Ich komme dann gleich noch darauf zu sprechen. Aber Putin habe gesagt, und das streicht die Welt heraus, Putin wird zitiert, man zähle auf den Austausch mit allen Staaten, die aufrichtig unsere Schmerzen zu teilen bereit sind. Und das wird interpretiert da vom Autor Pavel Lokshin als möglichen Annäherungsversuch an den Westen und als Widerschein gewissermaßen jener Rhetorik, die Putin noch zu Beginn der 2000er Jahre an den Tag gelegt habe, als man ihn einschätzte als sehr pro-westlichen russischen Präsidenten. Das finde ich bemerkenswert. Solche Zwischentöne, solche Akzente finden sich da überhaupt nicht, etwa in der Berichterstattung einer NZZ heute Morgen. Da ist also wirklich klirrende Anti-Moskau-Propaganda zu vernehmen, was ich für ein schweizerisches Blatt irgendwie deplatziert finde. Denn wir sind ja sozusagen in der eigenen Selbstwahrnehmung immer noch ein neutrales Land. Und das heißt auch, dass man sich vielleicht in der Bewertung internationaler Vorgänge etwas zurücknehmen müsste und sich nicht da allzu einseitig positionieren sollte. Ausgewogenheit sei da gefragt. Übrigens hat die AfD-Vorsitzende Alice Weidel hierzu Bemerkenswertes gesagt in einer Stellungnahme, das habe ich auch auf dem Portal der Welt gesehen, bereits am Samstag oder am Sonntag. Sie wurde angegriffen, ja, die AfD sei da pro Putin, sie sei da auf der Seite des Kreml. Sie hat gesagt, nein, das ist nicht der Fall, wir sind nicht für Putin, wir sind für die Ausgewogenheit in der Berichterstattung. Das ist genau das Problem, wenn Sie heute sich um eine etwas distanzierte und nicht so emotionale Sichtweise bemühen, dann werden Sie da von den Entflammten, von den Brandfackeln der Empörung gewissermaßen, von diesen Selbstgerechten, von diesen Gutmenschen, werden Sie automatisch da ins feindliche Lager gestellt. Und das ist nicht produktiv, das ist eine unfruchtbare Angelegenheit, ist natürlich auch nichts Neues in der Politik, wird immer so gearbeitet, aber dass sich die Medien das eins zu eins zu eigen machen, das ist ein Problem. Zu Recht meines Erachtens weist da Frau Weidel darauf hin, dass eben die Ausgewogenheit da etwas sehr, sehr Wichtiges ist. Putins Lügengebilde krache da zusammen, triumphiert gewissermaßen die neue Zürcher Zeitung. Das ist der falsche Ton, das ist die falsche Richtung, die da eingeschlagen wird. Nancy Faeser, die deutsche Innenministerin, warnt vor russischer Wahlmanipulation mit Blick auf die nächsten Bundestagswahlen 2025. In Schweizer Medien ist bereits von chinesischen Manipulationsgefahren die Rede. Fast etwas McCarthy-Geist herrscht da im Westen wieder. Die Angst vor den Östlern, vor den Kommunisten, wie das früher hieß. Heute ist es die universelle, die allgegenwärtige Manipulationsgefahr. Das mag schon sein, dass diese Regime in Peking und in Moskau unsere politischen Entwicklungen da auch etwas mit beeinflussen wollen. Aber ich möchte einfach daran erinnern, ich glaube, es waren die Amerikaner, die damals ertappt wurden, als sie das Handy von Frau Merkel überwacht haben. Und die Amerikaner sind nun wirklich keine Chorknaben darin, Wahlen in anderen Ländern nicht beeinflussen zu wollen. Ich meine, wenn wir nur ein paar Jahrzehnte zurückblättern, haben sie diese Wahlen beispielsweise auch mit Sonderkommandos beeinflusst. Denken Sie an Chile, wo man einen Aufstand gegen den damaligen Präsidenten Allende unterstützt hat, oder in vielen, vielen anderen Ländern. Das ist nicht das eine mit dem anderen zu entschuldigen, aber wir müssen uns einfach hier vor Augen führen, dass wir da im Westen, sozusagen das große Wir, dass wir da keineswegs Unschuldslämmer oder Heilige wären, Scheinheilige allenfalls, aber sicherlich nicht Heilige. Wolfgang Kubicki, kein Ausstieg aus der Ampel geplant der FDP. Damit reagierte der Doyen da, der Liberalen, auf entsprechende Aussagen von CDU-Chef Merz, der Neuwahlen im Herbst anpeilt. Am 20. September 2024, und er hat auch auf die FDP Bezug genommen, er hat gesagt, Merz, er könne sich nicht vorstellen, dass die FDP mit der Ampel in den Wahlkampf ziehen werde, mit den Linken, die würden sich früher oder später absetzen. Und dann hat er folgenden Satz gesagt, der Friedrich Merz, das Volk liebt den Verrat, aber das Volk liebt nicht den Verräter. Und dieser Satz ist mir aufgestoßen. Warum? Weil er für mich etwas Überhebliches hat. Auch etwas sehr Herablassendes. Das Volk liebt den Verräter nicht, aber das Volk liebt den Verrat. Woher weiß das, Herr Merz? Es gibt ein berühmtes Zitat. Ja, man liebt den Verrat, aber nicht den Verräter. Ja, aber das ist nicht einfach aufs Volk gemünzt. Ich finde das sehr interessant, sehr erhellend, wie hier ein deutscher prominenter Politiker in dieser beiläufigen Art und Weise sich die Schuhe abputzt da am Volk, das scheint mir bezeichnend zu sein. Da sind wir Schweizer natürlich speziell hellhörig gegenüber solchen schiefen Klängen da, solchen kakophonischen Einlassungen, die da zu vernehmen sind in Deutschland. Da kommt eben diese Herrenreitermentalität, diese Reitpeitschenmentalität zum Ausdruck, so als ob sich die Politiker für Menschen höherer Ordnung halten würden, die sozusagen dieses Volk, das da den Verrat liebt. Wir müssen dieses Volk da immer etwas in Schach halten. Nein, ich glaube, es ist eben eher etwas umgekehrt. Wenn Sie die deutsche Geschichte anschauen, dann ist das Volk das primäre Problem, sondern die Politiker sind das Problem, die sich zugetraut haben, Dinge zu machen, die sie dann eben nicht geschafft haben. Wir schaffen das. Nein, sie haben es eben nicht geschafft. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, hat an der Leipziger Buchmesse eine seiner Reden gehalten, zum Zusammenhalt, der Zusammenhalt, den zu beschwörend, hat er angemahnt, auch mit Blick auf die nächsten Wahlen. Man dürfe da ja nicht die Menschenfeindlichkeit wählen. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin relativ oft in Deutschland oder unterhalte mich auch oft mit vielen deutschen Freunden und auch Exponenten des politischen Geschehens. Ich habe nun nicht den Eindruck, dass sie menschenfeindliche Politiker da hätten. Sie haben vielleicht manchmal etwas Common Sense-feindliche oder vernunftfeindliche Tendenzen in gewissen politischen Äußerungen da. Das ist dann je nach Beurteilungsperspektive verschieden. Aber Menschenfeindlichkeit, nur schon dieser Ausdruck, der trieft ja geradezu vor Selbstgerechtigkeit und vor Scheinheiligkeit. Und nun lesen wir, dass Frank-Walter Steinmeier da ein Buch geschrieben habe im Suhrkamp-Verlag, «Wir», sozusagen eine Klammer für Deutschland. Frank-Walter Steinmeier sieht sich nun als Klammer, und in der Welt ist ein sehr interessanter Artikel erschienen von Andreas Rosenfelder, der sich etwas skeptisch da mit dieser Selbstwahrnehmung des Bundespräsidenten auseinandersetzt. Denn der große Vereiniger da, der Versöhner Steinmeier, als der er sich sieht, sei im Grunde auch ein Spalter und Zerklüfter. Und Rosenfelder erinnert zu Recht daran, dass es nicht zuletzt auch ein Steinmeier war, der da im Zusammenhang mit der ganzen Corona-Pandemie die Ungeimpften da sozusagen zu Menschen zweiter Klasse erklärt hat. Und wir erinnern uns auch an prominente Journalisten da, etwa den früheren Spiegelmann Blome, Niklas Blome, der ja einen Aufruf formuliert hat, ich glaube auf Twitter sogar, dies aber auch journalistisch bearbeitend, ja, dass die ganze Republik mit dem Finger auf die Ungeimpften zeigen sollte. Müssen Sie sich das einmal vorstellen, solche Anwandlungen, hier die Volksgemeinschaft der Geimpften gegen die Aussätzigen, gegen die Ungeimpften, fürchterlich. Und Steinmeier hatte leider auch nicht die Kraft, hier dagegen zu halten. Wir müssen auf dieses Thema noch zurückkommen. Da steckt natürlich auch die von mir bereits einmal angesprochene Identitätskrise der deutschen Politik dahinter. Das britische Königshaus in schweren Turbulenzen. Prinz Charles, beziehungsweise, Entschuldigung, König Charles, die Macht der Gewohnheit, König Charles musste ja bereits bekannt geben und sich entsprechend auch den Behandlungen unterziehen einer Krebserkrankung. Er hat Prostatakrebs und nun hat auch seine Schwiegertochter Kate bekannt geben müssen, dass sie an Krebs erkrankt sei. Im zweiten Fall allerdings eine unglückliche Kommunikation, weil sie nicht klar gemacht hat, welche Art von Krebs es denn ist. Und das entfesselt natürlich alle möglichen Spekulationen und entsprechend verstärkt das auch die Turbulenzen ums britische Königshaus. Das ist interessant. Darüber wird in der Schweiz, in Deutschland auch intensiv berichtet, was zeigt, dass dieses Königshaus eben auch für Nicht-Briten so etwas wie ein Fels in der Brandung ist. Gewissermaßen so ein Rettungsanker scheint mir auch bezeichnend zu sein in dieser sehr aufgeregten Zeit, in der man die Vergangenheitsbezüge, den Religionsbezug, den Wertebezug immer mehr verliert, gleichzeitig aber immer hysterischer von den angeblichen eigenen Werten redet. Da ist es eben doch etwas Wohltuendes, dass es so etwas wie ein britisches Königshaus gibt, an dem man sich festhalten kann. Und nun scheint auch das noch bedroht zu sein. Nicht zuletzt auch durch die etwas unglückliche Kommunikation bei dieser Krankheit hoffen wir, dass es nicht eine der schlimmsten Krebsarten ist. Massenflucht aus der Ukraine befürchtet aufgrund der militärischen Erfolge der Russen. Das ist ein Thema, das heute zu reden gibt, auch in den deutschen Medien. Charkiw zum Beispiel, die Stadt da gegen die Donbass-Region, da sind offensichtlich nun wieder Vorstöße zu gewärtigen. Interessant, wenn man russische Medien liest, die sprechen von terroristischen Artillerieattacken auf Belgorod. Davon lesen Sie bei uns nichts. Bei uns lesen Sie dafür nur, wie die Russen angeblich terroristisch die Städte angreifen. Also da ist nun wirklich im Krieg keiner Seite mehr zu glauben. Man muss einfach aufpassen, dass man sich da nicht dem einen oder dem anderen ausliefert, dass man versucht, so gut es eben geht, die Distanz zu wahren. Hier ist mir noch aufgefallen, will mich jetzt nicht daran festbeißen, aber es ist doch auffällig, Deutschland macht sich zum nützlichen Idioten Putins. Der Kreml lacht sich ins Fäustchen im Streit um die richtige Ukraine-Politik, wirkt die Ampelkoalition wie ein Käfig voller Narren, während die Opposition in ihrer Kritik überzieht. Die deutsche Öffentlichkeit ist verunsichert. Putins Propaganda nützt das aus. Der Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung, Erik Guyer, mit einer sehr harten Kritik da der Ampelregierung. Hierzu ist zu sagen, dass ich es jetzt ganz anders sehe. Also ich meine, man kann ja die Ampel wirklich kritisieren für vieles. Es ist ja mittlerweile auch schon Mainstream, sich dann dieser Ampel die Schuhe abzuputzen. Ich sage dann immer, ja gut, du kannst einem Grünen ja nicht vorwerfen, dass er grüner ist. Viele haben das schon vorher gesehen. Jetzt merken es halt noch ein paar Leute mehr, dass das etwas sehr ideologisch aufgeladen ist, was die Grünen da bringen. Aber gerade in Sachen Ukraine muss man doch differenziert bleiben. Kanzler Scholz und auch sein Fraktionschef Mützenich, die haben immerhin den Mut, hier nicht einfach nur sich bedingungslos auszuliefern, dieser Waffen- und Kriegspropaganda. Sie denken oder versuchen zumindest, über diesen Konflikt hinauszudenken und sagen, wir dürfen diese Eskalationswaffen wie den Taurus nicht schicken. Wir müssen, wie das der Fraktionschef Mützenich gesagt hat, wir müssen versuchen, den Krieg einzufrieren. Das ist nun für die NZZ ein Käfig voller Narren. Da muss man aufpassen, dass der Vorwurf nicht auf einen selber zurückfällt. Aber es zeigt Ihnen, wie eben auch bei uns da gewissen Journalisten und Meinungsmachern die Gäule durchgehen. Ein neues Buch ist erschienen über Jürgen Habermas, den führenden linken Philosophen der Bundesrepublik. Jürgen Habermas, der ja das Wort geprägt hat vom herrschaftsfreien Diskurs. Ich bin nicht ein Habermas-Fan, ich bin fasziniert von ihm, ich habe mich damit auseinandergesetzt während des Studiums, aber ich war immer eher etwas auf der Seite seines liberalen Gegenspielers, da Hermann Lübbe. Trotzdem Jürgen Habermas sicherlich eine ganz wichtige Figur in der Geistesgeschichte der Bundesrepublik. Und er hat eben dieses Wort geprägt vom herrschaftsfreien Diskurs. Und das ist etwas, woran man sich heute wieder erinnern sollte. Wir haben eben keinen herrschaftsfreien Diskurs mehr, sondern wir haben einen vermachteten, vermoralisierten, verpolitisierten Diskurs, wo immer mehr Leute das Gefühl haben, man müsse aufpassen, was man sage, man dürfe seine Meinung nicht mehr zum Ausdruck bringen. Das ist bei Weltwoche Daily definitiv nicht mehr, nicht der Fall. Jetzt habe ich mich noch vergaloppiert zum Schluss, um Himmels Willen. Wir machen uns diese Habermas-Parole, diese Habermas-Forderung nach dem herrschaftsfreien Diskurs zu eigen. Doch bevor ich den nächsten Unsinn erzähle hier am frühen Morgen, mache ich Schluss für heute. Also der herrschaftsfreie Diskurs, der gilt bei Weltwoche Daily und eben nicht der, hoffentlich nicht der vermachtete und der vermoralisierte, den, so stimmt dann meine Formulierung vielleicht wieder, den sicher auch ich mir auch schon zu eigen gemacht habe. Deshalb, was vielleicht doch nicht so falsch, das gilt hier nicht mehr, obwohl es möglicherweise nie so ausgeprägt der Fall war. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen, spätestens bei Weltwoche Daily. Machen Sie es gut.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.